Deutschlandfunk Sportgespräch.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Der Aufreger dieser Woche war die Fußball-Bundesliga. Aufgeregt vor Freude waren sicher einige Fans, Profis und Akteure in den Vereinen. Aber laut zu hören war auch Unmut über eine Sonderrolle, die sie dem Fußball beim Neustart der Liga Mitte Mai zugeschrieben sehen. Einige beschlich die Sorge, dass dieses Business einfach mehr Lobby hat als Bereiche, die ihnen wichtiger sind. Sehr häufig, und das wird übrigens auch uns in der Sportredaktion des Deutschlandfunks gespiegelt, kommt auch die Bitte, nicht immer nur an den Fußball denken. Der ist nur die Spitze des Eisbergs. Und genau diesen Blick übers Fußballstadion hinaus, den wollen wir heute hier im Sportgespräch werfen. Es gibt auch einiges zu besprechen. Einige olympische Teamsportarten mussten ihren Ligabetrieb einstellen. Die Olympischen Sommerspiele sind verschoben. Ganz gewiss ist es nicht, ob sie im kommenden Jahr stattfinden können. Der Trainingsbetrieb im Spitzen- und auch im Breitensport, der fährt nur ganz, ganz langsam und mit einigen Steinen im Weg wieder hoch. Und schon jetzt sind laute Rufe aus Vereinen und Verbänden zu hören. Die wirtschaftlichen Sorgen sind groß, wo Kosten weiterlaufen und Einnahmen zum Beispiel vom Wettkampfbetrieb wegbrechen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute den Chef des organisierten Sports in Deutschland im Sportgespräch haben. Willkommen, DOSB-Präsident Alfons Hörmann.
Guten Tag.
Herr Hörmann, wie schlecht steht es um den organisierten Sport in Deutschland?
Ja, im Grunde ist der deutsche Sport ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. So wie die aktuelle Pandemie das gesamte öffentliche Leben stark beeinflusst und an vielen Stellen negativ tangiert bzw. in Teilbereichen lahmlegt, so ist es auch im Bereich des Sports. Und deshalb sind wir sehr froh, dass in den vergangenen Tagen nun wertvolle und wichtige und aus unserer Sicht in mehrfacher Hinsicht bewegende Schritte absolviert werden konnten, indem ja nun Schritt für Schritt wieder ins aktive Sporttreiben zurückgekehrt werden darf.
Lassen Sie uns da ein bisschen konkreter werden. Was sind die ideellen Werte, die Ihnen da fehlen und was die wirtschaftlichen Sorgen?
Ja, also zuallererst freuen wir uns natürlich, dass wir wieder aktiven Sport treiben können. Das ist sowohl für die 27 Millionen Mitglieder, insbesondere aber auch die 90.000 Vereine an der Basis von entscheidender Bedeutung, weil eben nun mal der Sportverein, der Schützenverein oder all diejenigen, die in irgendwelchen Sportarten unterwegs sind und sich engagieren, davon lebt, dass aktiv Sport betrieben wird. Wer sich aber mit dem Vereinswesen näher beschäftigt, der weiß, dass die Vereine sehr vielschichtig unterwegs sind. Es sind die sozialen Tankstellen in unserem Lande, es sind Kontaktpunkte. Vereine zeichnen sich dadurch aus, dass man eben im Sport, aber auch davor und danach im persönlichen Kontakt und im persönlichen Austausch steht, dass genau das normalerweise ermöglicht wird, was jetzt verboten ist, nämlich körperliche Nähe, räumliche Nähe und damit auch emotionale Nähe. Und all das sind Themen, die neben den wirtschaftlichen Konsequenzen in den letzten Wochen und Monaten doch sehr belastend waren für Sport Deutschland.
Auch Sie hatten ja auf Lockerungen für den Vereinssport gehofft und viele Spitzensportler dürfen ja an ihren Stützpunkten schon länger wieder trainieren oder auch in ihren Vereinen. In ganz Deutschland stehen jetzt Lockerungen für den Breitensport an, wenn auch ganz unterschiedlich die Schritte da. Heißt das jetzt bei Ihnen pure Freude oder auch Anspannung, was die Umsetzung angeht?
Ist natürlich eine Mischung aus beidem. Wenn man in der Verantwortung steht, dann muss man sich ja stets die Frage vor Augen halten, wie viel Lockerung, wie viel Öffnung macht Sinn, wie viel ist guten Gewissens zu verantworten und welche Auflagen und welche Formen der Beschränkungen sind wir dann an der Basis in den Vereinen auch in der Lage, professionell umzusetzen. Deshalb haben wir auch über einige Wochen dem erkennbar massiver werdenden Druck von der Basis standgehalten, haben ganz bewusst auch von unserer Seite den Druck auf die Politik nicht weiter erhöht, sondern mit der Sportministerkonferenz gemeinsam versucht, erstmal wertvolle und wichtige Leitplanken zu erarbeiten, damit eine Grundorientierung gegeben ist. Das Ganze dann über die 10 DOSB-Leitplanken hinaus, dann auch mit mittlerweile 61 Fachverbandskonzepten unterlegt, sodass also in 61 verschiedenen Verbandsorganisationen und deren Sportarten ein klares Regelwerk und klare national gültige Empfehlungen vorliegen.
Genau, das heißt,
Und auf
dass
der
praktisch Tischtennis, Volleyball und so weiter für sich und ihre konkrete Sportart da nochmal klar ausdefiniert haben, was bei ihnen möglich ist und was nicht. Müssen wir kurz
Genau
einschieben.
darum ging es, dass wir eben neben den Leitplanken, die sozusagen die grundsätzlichen Verhaltensmaßregeln definieren, nochmal dann auch die praktische Übersetzung für die jeweilige Sportart haben, weil ja der einzelne Übungsleiter, der einzelne Trainer oder der Vereinsvorstand an der Basis vor der berühmten Frage steht, was mache ich jetzt mit der allgemeinen Verordnung, die ja nicht vom Bund, sondern von den jeweiligen Bundesländern erlassen wird.
Ja.
Und da steht beispielsweise in mancher Verordnung kurz und einfach geschrieben, mit Datum vom Punkt, Punkt ist das freie Training und das sich körperlich engagieren oder bewegen wieder unter freiem Himmel möglich. Das bedeutet aber ja für den Verantwortlichen erstmal noch eine relativ große Interpretationsbreite. Und genau das wollten wir möglichst präzise vorbereiten. Und da sehen wir jetzt auch eine gute Grundlage gegeben.
Was sagen Sie denn denen gerade an der Basis, die finden, dass ihnen da jetzt etwas zugemutet wird, das sie fachlich gar nicht stemmen können und bei dem es ja im Zweifel um Leben geht?
Denen sagen wir, wenn sie sich an den 10 Leitplanken des DOSB
Die ja
orientieren,
erstmal
wenn sie
sehr
sich.
allgemein sind, muss man schon dazu sagen.
Deshalb wollte ich gerade im zweiten Teil meines Satzes formulieren, wenn sie sich dann bezogen auf die Sportart, die sie gedenken, mit ihrem Team oder alleine umzusetzen, das jeweilige Fachverbandskonzept ansehen und durchlesen, dann dürfte aus unserem Verständnis eine relativ gute Grundlage für verantwortungsbewusstes Handeln gegeben sein. In allerletzter Konsequenz müsste dann der Sportfreund oder der Verantwortliche sich dafür entscheiden, eben den vorsichtigst möglichen Weg gemäß der Definition der Fachverbände zu gehen oder eben auf den Sport noch geraume Zeit verzichten. Das sollte jeder auf sein Inneres hören. Wir zwingen niemand,
Ja, okay.
Sport zu
Das
treiben.
ist nämlich auch wirklich jetzt nochmal die Frage, vielleicht nochmal so formuliert, würden Sie in der Haut stecken wollen von Übungsleitern, die eben nicht mit einem Team trainieren, das jetzt wie in der Fußball-Bundesliga vielleicht in 2 Wochen in Quarantäne war und bei denen dann vielleicht die berühmte Petrischale zur Verbreitung des Virus im Training ja sein könnte?
Würde ich jederzeit tauschen und die Rolle gerne übernehmen, weil es eben jetzt wieder möglich ist, verantwortungsbewusst in bewegtes Training einzusteigen. Und ich kann Ihnen aus unzähligen Rückmeldungen der letzten Tage mitteilen, dass 99 plus x Prozent der Übungsleiter, Vereinsverantwortlichen froh, glücklich und einfach nur dankbar sind, dass es wieder losgeht. Also diese sorgenvollen Punkte hören wir zumindest so gut wie nicht.
Ist die Vorbildrolle, die der Sport ja für sich auch gerne reklamiert, gerade in solchen Situationen auch mal eine Last, wenn es ums blanke Überleben geht?
Nein, im Sport sind wir es gewohnt, nach klaren Regelwerken zu agieren, sind wir es gewohnt, verantwortungsbewusst zu handeln. Und deshalb ist natürlich eine besondere Belastung für diejenigen, die in der Verantwortung stehen, die Krise erfolgreich zu meistern. Aber das gilt für alle anderen Bereiche der Gesellschaft auch. Und gerade weil der Sport in all diesen Facetten Übung hat, wird er flächendeckend an der Stelle auch weiter wichtigste gesellschaftliche Akzente setzen.
Herr Hörmann, Hygienekonzepte gibt es ja jetzt überall. Also in der Fußball-Bundesliga ist viel darüber gesprochen worden. Vielleicht gehen wir noch einmal darauf ein, dass das jetzt in der vergangenen Woche wirklich auch das große Thema war. Nervt es Sie, dass fast nur über den Fußball und Geisterspiele diskutiert wurde in den vergangenen Tagen?
Nerven nicht, aber wir versuchen natürlich stets darauf hinzuweisen, dass die Fußball-Bundesliga nur ein kleines Segment, zweifelsohne ein wichtiges, für Gesamtdeutschland ist und man nie den Fehler machen sollte, all das, was im Guten wie im Schlechten in diesem Spezialsegment zu erleben und zu erkennen ist, auf das restliche Szenario von Sport Deutschland zu übertragen. Also auch die Medaille hat zwei Seiten.
Das heißt, Sie fühlen sich möglicherweise da auch stellvertretend für den restlichen Sport in Mithaftung gezogen, wenn da Hygienekonzepte nicht eingehalten werden, das Ganze auch noch gefilmt wird und von einer völligen Entwurzelung des Profifußballs gesprochen wird.
Mithaftung, würde ich jetzt sagen, ist ein vielleicht etwas hartes Wort. Wir sehen es natürlich auch als Bestandteil dessen, was unter dem Dach von Sport Deutschland läuft. Man kann an diesen Beispielen aber erkennen, dass ein solches Konzept neben vielen Chancen auch ganz beachtliche Risiken mit sich bringt. Darauf weisen wir seit Wochen hin. Und die jüngeren Erkenntnisse sowohl bei Hertha in der Kabine als auch die ersten Testergebnisse in Köln oder jüngst gestern Abend in Dresden zeigen, dass
mit den positiven Corona-Tests und der jetzigen Quarantäne.
Genau, zeigen, dass da eben durchaus noch Fragezeichen im Raum stehen. Und man wird sehen, wie heißt es so schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz, was nun in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Wir drücken Christian Seifert, der DFL und den Bundesliga-Vereinen die Daumen. Aber wir sehen es durchaus an mancher Stelle auch mit einer gewissen Sorge, wie sich das Thema dann in der Praxis bewähren wird.
Der Fußball ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Danach kommt der andere kommerzielle Ligabetrieb, der organisierte Spitzensport. Dann kommt der Breitensport. Ist der Breitensport das, was zu häufig unter Wasser gedrückt wird, um da jetzt im Bild des Eisbergs zu bleiben, was auch die Interessengemeinschaften angeht?
Ja, ist durchaus eine Gefahr, die wir aktuell sehen. An mancher Stelle meint man im Moment zu spüren, dass das Gefühl vorhanden ist, die Fußball-Bundesliga ist gerettet und damit auch der deutsche Sport. Wer mit diesem Eindruck oder Weltbild durch die Gegend läuft, liegt vollkommen falsch. Sowohl im Bereich des Fußballs ab der dritten Liga nach unten, als auch in allen anderen Sportarten sieht's an vielen Stellen zappenduster aus. Wer sich mit den Spitzenclubs in den Bereichen Volleyball, Basketball, Handball, Eishockey, um mal die Teamsportarten zu nehmen, aber auch in weiteren Sportarten wie Tischtennis und. Ich musste nicht alle durchdeklinieren, beschäftigt und unterhält. Der kann erkennen, dass existenzielle Nöte der ganz großen Art da sind und dass das, was mancher über Jahre oder gar Jahrzehnte an Polster und an Rücklagen aufgebaut hat, sofern er denn wegen des Vereinsrechts überhaupt dazu in der Lage war, im Moment zusehen muss, wie im Tages- oder Wochenrhythmus diese Rücklagen dahinschmelzen. Und ich prognostiziere, dass in wenigen Wochen die ersten Insolvenzfälle der durchaus prominenten und großen Art vor uns liegen.
Herr Hörmann, wir kommen gleich noch auf die wirtschaftlichen Konsequenzen und auch all das, was Sie da ja auch schon gefordert haben. Ich möchte noch mal ganz kurz beim Breitensport bleiben. Ich wollte Sie da einfach fragen, ob da vielleicht der DOSB auch in der Vergangenheit zu häufig das Augenmerk zu sehr auf den Spitzensport gelegt hat und jetzt aber eigentlich merkt, was die wirkliche Basis des Sports ist.
Also wenn wir an einem nicht Nachholbedarf haben im DOSB, dann in der Bewertung, was die Vereine und was der Breitensport für uns an Bedeutung hat. Das können Sie aus allen Statements, aus jeder Rede und aus jeder
jetzt in den vergangenen Wochen, ja.
Auch in den vergangenen Jahren. Ich lade Sie herzlich gern ein, da detailliert zu recherchieren.
Ja, Herr Hörmann, ich war ja eingeladen zum Beispiel auch zu Konferenzen beim Deutschen Olympischen Sportbund, zur Mitgliederversammlung in den vergangenen Jahren. Und ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man sagt, dass da ein sehr starkes Gewicht auf dem Spitzensport lag und der Organisation dieses.
Dann haben Sie einfach ein anderes Bild als wir und den Gegenbeweis treten wir gerne an. Also kurzum und einfach, es gibt niemand im DOSB, der nicht weiß, wo der Wert der Basis liegt, was unsere 90.000 Vereine leisten, was unsere Landessportbünde leisten. Und deshalb sind wir da im intensivsten Dialog. Keine Gruppe war in den letzten Wochen so intensiv in Telefon- und Videokonferenzen eingebunden wie die Landessportbünde. Und das ist jetzt keine krisenbedingte Sondersituation, sondern auch in den Jahren zuvor sind die Landessportbünde absolut auf Augenhöhe mit den Spitzenverbänden unterwegs. Dass an mancher Stelle, insbesondere wegen des Themas der Leistungssportreform, in der medialen Wahrnehmung dieses Thema eben sehr prominent war, lag an Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Den Ball spiele ich gerne zurück. Nichts lieber, könnt jetzt ironisch sagen, wenn die Krise dazu führt, und das meine ich sogar ernst, dass auch im Journalismus das Thema des Breitensports wieder mehr Bedeutung einnimmt und annimmt und mehr Zeilen oder Sendezeit erhält, dann freuen wir uns riesig drüber. Dann ist es genau das, was wir für die Zukunft benötigen.
Okay, wir sprechen heute natürlich über die Corona-Krise, aber zur Spitzensportreform sei gesagt, da gab es ja auch einiges Berichtenswertes, weil es da durchaus auch einen Kurs gab, der immer wieder mal unterschiedliche Richtungen eingeschlagen hat. Lassen Sie
das
uns.
Das gilt für den Breitensport im Übrigen auch. Also es wäre schlimm, wenn in einer so großen und breit aufgestellten Organisation oder in Themenfeldern, die so umfangreich sind, es nicht unterschiedliche Vorstellungen und Richtungen gäbe. Dadurch muss sich eine Organisation wie der Deutsche Sport auszeichnen.
Lassen Sie uns weiter beim Thema Mitsprache bleiben, das Sie gerade angesprochen hatten, auch mit den Landessportbünden. Neven Subotić, Spieler bei Union Berlin, hat gestern im Deutschlandfunk kritisiert, dass die Spieler in der Bundesliga nicht stark genug eingebunden gewesen seien in die Erstellung von Hygienekonzepten. In dieselbe Richtung geht eine Mitteilung der Interessenvertretung Athleten Deutschland und das geht natürlich auch Sie an. Und darin hat eben diese Interessenvertretung gefordert, dass die Kaderathleten mitreden sollen bei entsprechenden Konzepten. Hat man das verpasst?
Die Athleten sind bei uns im Präsidium über Jonathan Koch vertreten, ein hoch engagierter und aus unserer Sicht sowohl fachlich als auch menschlich sehr geschätzter Kollege, der in aller Professionalität mitwirkt. Und über alle anderen Gremien sind an vielen Stellen Athleten mit eingebunden. Es wird kein Athlet zu irgendetwas gezwungen. Das heißt, wenn sich Subotić im Fußball oder jemand aus dem Athletenverein im aktiven Sport im Moment nicht wohlfühlen würde, dann kann man ihm nur empfehlen, das ist das Gleiche, was wir vorher bereits hatten, wenn jemand ein ungutes Gefühl hat, dann im Moment einfach auf Wettkampf oder auf Training zu verzichten.
Aber ist das wirklich so leicht, Herr Hörmann? Sind die Athleten da nicht auch in einer gewissen Bringschuld und auch in einer gewissen Zwangslage, wenn sie eben dann ihrem Verband, ihren Sponsoren und allen sagen müssen, dass sie gerade einfach als Eigenentscheidung dann nicht antreten können, wo praktisch ihr Verband sagt, es wäre alles soweit, wie die Vorschriften und die Maßnahmen gehen, sicher?
Ich kenne keinen einzelnen Fall, in dem ein Athlet dazu verpflichtet wird, zu starten.
Vielleicht trauen sich die Athletinnen und Athleten ja auch gerade wegen einer gewissen Zwangslage nicht, sich da wirklich hinzustellen und das Ganze zu kritisieren.
Ich habe das Gefühl, dass wir sehr mündige Athleten in allen Sportarten haben, die sehr wohl so selbstbewusst sind, dass sie sich trauen, das zu tun, was sie für richtig halten.
Und sind die Bedenken bei Ihnen intern auch angesprochen worden? Also gab es Nein. Sitzungen mit Athletinnen und Athleten jetzt in den vergangenen wenigen Wochen?
Selbstverständlich. Ich sage nochmal vom
Jetzt nicht allein das Präsidium, sondern einfach auch mit der Athletenkommission.
Jonathan Koch ist der Vertreter der Athletenkommission, ich darf es nochmal wiederholen, und sitzt im DOSB-Präsidium. Und es gibt in jedem einzelnen Verband entsprechende Athletenvertreter. Das heißt, die 60 oder 61 Konzepte, die erarbeitet wurden, sind aus den Verbandsorganisationen, in denen Athletenvertreter mit von der Partie sind, gekommen. Und insofern gehe ich davon aus, dass das, was auf der DOSB-Seite abzurufen ist, zumindest die weit überwiegende Mehrheit der Athletinnen und Athleten punktgenau zufriedenstellt. Wenn Einzelne, ich wiederhole es gerne nochmal, damit ihr Problem haben, dann bleibt nur die Wahl, gegebenenfalls auf den Wettkampf oder das Training zu verzichten. Auch das ist jedem Athleten freigestellt.
Haben Sie da jetzt auch Sorge, wenn Sie so Stimmen hören, wie zum Beispiel von Basketball-Teamkapitänen, die jetzt sagen, das angedachte Turnierformat, um eben auch aus wirtschaftlichen Gründen da die Liga am Ende ja am Laufen zu halten für die Fernsehübertragung, dass das eben auch Verletzungsrisiken birgt? Haben Sie da Sorge, dass man da möglicherweise Risiken eingeht, die man jetzt noch gar nicht so richtig absehen kann?
Solche Beiträge und solche Hinweise muss man ernst nehmen, nachdem aber jeder Verband für seine Themen entsprechend seiner Autonomie eigenverantwortlich unterwegs ist, steht in so einem Fall klar und deutlich die Klärung im Verband, also im aktuellen Fall im Deutschen Basketballbund an. Jeder hat entsprechende medizinische Profis mit eingebunden und ich denke, dass sich, nehmen wir jetzt mal die Basketballliga, umfangreiche Gedanken machen wird, inwieweit man das, was geplant ist als Turnier, wohl über mehrere Wochen hinweg den Athleten zumuten kann, ja oder nein. Auch da ist der offene Dialog gefordert und der wird mit Sicherheit auch stattfinden.
Es geht ja auch ganz viel um wirtschaftliche Sorgen, sowohl bei den kleineren Vereinen als auch bei den Verbänden bis ganz hoch in die Profiligen. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Sie selbst, aber zum Beispiel auch der Chef der Basketball-Bundesliga, haben schon einen Fördertopf für den Sport gefordert. Jeder gesellschaftliche Bereich hofft ja gerade auch auf Hilfe. Wo steht der Sport da in der Schlange?
Das wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen. Es gab in der Phase 1 aus dem politischen Berlin zwei, drei, sagen wir mal, erstaunliche Rückmeldungen. Wer sich mit den Details beschäftigt und die Strukturen sowohl der entsprechenden Hilfsangebote als auch unserer Vereine ansieht, der kann erkennen, dass nur sehr wenige Bereiche des Sports über diese bereits vorhandenen Programme unterstützt werden. Wir waren gerade deshalb vor wenigen Tagen nochmal im Sportausschuss des Bundestags und haben klar gemacht, dass die eigentliche Welle der wirtschaftlichen Problemstellungen in den nächsten Wochen auf uns zurollen wird und auch Monate und Jahre andauern kann. Und sind derzeit dabei, mit Deloitte gemeinsam eine Erhebung über die 100 Mitgliedsorganisationen vorzunehmen. Von circa 50 Verbänden liegen uns entsprechende Prognosen vor und dann wird man sich die Karten legen und prüfen müssen, wie sachgerechte Hilfe für die Vereine, für die Ligen, für all diejenigen außerhalb der Fußball-Bundesliga möglich wird.
Es gibt ja auch schon unterschiedliche Nothilfepakete in den Bundesländern. NRW zum Beispiel stellt 13 Millionen, Sachsen 20 Millionen für Sport und Vereine, wenn ich es jetzt richtig hier auf dem Zettel habe. Gibt es angesichts der Krise nicht schon sehr viel Wertschätzung für den Sport, auch finanziell?
Ist so, da muss man die beiden Ebenen jetzt klar trennen. Auf der Länderebene war es tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten so, dass sehr pragmatisch, sehr vereins- und basisorientiert Hilfe angeboten wurde. Typisches Beispiel in Bayern wurden die Beträge des Landes für die Mitglieder verdoppelt. Sie haben es angesprochen, anderen Bundesländern waren es ähnliche Programme mit etwas unterschiedlichen Auszahlungsvoraussetzungen, aber im Wesentlichen wurde dafür die Vereine schnelle und pragmatische Hilfe organisiert. Wo wir noch warten, beziehungsweise an der Konzepterarbeitung sind, ist auf der Bundesebene,
Warum
weil
braucht es noch
insgesamt
einen Notfallfonds des Bundes?
ganz einfach, weil das große Sterben der Verbände auf nationaler Ebene und das große Sterben der verschiedenen Vereine und Organisationen außerhalb der Fußball-Bundesliga in den nächsten Monaten eine dramatische Entwicklung nach sich ziehen wird. Also die Stunde der Wahrheit ist da näher, als es manchem im Moment bewusst ist.
Wie stellen Sie sicher, dass das dann am Ende nicht Vereine sind, die da mit Steuergeld möglicherweise gerettet werden, die schon vor der Krise wirtschaftlich gekrankt haben?
Die wirtschaftliche Situation eines Vereines oder einer Liga muss, ob als Verein oder gegebenenfalls in einer anderen gesellschaftsrechtlichen Form, jährlich über entsprechende Berichte jährlich über entsprechende Bilanzen nachgewiesen werden, sodass es keinerlei Problem ist, sehr schnell und sehr zügig zu antizipieren, wie sah die jeweilige Organisation wirtschaftlich gesehen vor dem Einstieg in die Krise aus. Man kann wunderbar den Stichtag 31.12.2019 nehmen und sich die Bilanzen und die Eigenkapitalausstattung beziehungsweise die Situation der Rücklagen ansehen. Und insofern stellt es keinerlei Problem dar, sehr klar und deutlich herauszuarbeiten und zu analysieren, welche echten krisenbedingten Problemstellungen auf die einzelne Organisation zugerechnet werden können. Also insofern mache ich mir da keine Sorge.
Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, hat zu Beginn der Krise, muss man jetzt dazu sagen, mal von Hilfe zur Selbsthilfe gesprochen und zum Beispiel auch an das Internationale Olympische Komitee appelliert, da möglicherweise auch noch den einen oder anderen Betrag locker zu machen. Was halten Sie denn von der Idee?
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Institutionen kommt das IOC seinen Verpflichtungen gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees, gegenüber den internationalen Spitzenverbänden und damit indirekt auch den nationalen Spitzenverbänden uneingeschränkt und bis zum heutigen Tag ohne einen Euro Abzug konsequent nach. Wenn alle Partner so verlässlich wären wie das IOC, dann wäre mir für die Zukunft wohler. Will heißen, ich kann nur jedem, der in der Verantwortung steht, empfehlen, bei der Suche nach Lösungen nicht so sehr durchs Fenster, sondern mehr in den Spiegel zu blicken und sich die Frage zu stellen, was können, was müssen wir dazu beitragen, dass Sport Deutschland eine gute Zukunft hat.
Herr Hörmann, lassen Sie uns zum Schluss dieser Sendung noch ganz kurz auf das gucken, was bevorsteht. Es ist ja nach wie vor so, dass die Olympischen Sommerspiele jetzt auf das kommende Jahr verschoben wurden und das ist ja nun mal schon auch die wichtigste Großveranstaltung, zumindest was den Spitzensport angeht, für Sie. Wie groß ist denn Ihre Sorge auch vor Olympia im kommenden Jahr und dass es überhaupt stattfindet?
Wir sehen die Verschiebung der Spiele von 20 auf 21 nach wie vor als richtig, wichtig und alternativlos. Wir hoffen sehr, dass sich bis zum kommenden Sommer die Situation weltweit so verändert und so verbessert, dass man die Spiele mit gutem Gewissen umsetzen kann und sowohl für unsere Teammitglieder als auch für die gesamte Organisation des Sports wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Spiele stattfinden. Wir haben soeben über die Frage der wirtschaftlichen Konsequenzen gesprochen. Wenn das IOC gegebenenfalls ausfallende Spiele hätte,
gegen die sie versichert wären,
dann wäre das ein massiver Schaden sowohl für das IOC als auch gegebenenfalls für den weltweiten Sport. Und spätestens dann dürfte allen nochmals mehr bewusst werden, wie wertvoll und wie wichtig die Olympischen und die Paralympischen Spiele auch und gerade im wirtschaftlichen Sinne für den gesamten Weltsport sind.
Aber wenn Sie jetzt gerade auch noch mal den wirtschaftlichen Sinn da ansprechen, ist dann schon die Sorge auch berechtigt, dass da die wirtschaftlichen Interessen dann vor die Gesundheit gestellt werden?
Ich denke, die Verschiebung im laufenden Jahr hat klar und deutlich gezeigt, dass die Reihenfolge genau umgekehrt ist. Die Gesundheit steht über allem und es wird im Jahr 2021 nicht anders sein. Und danach folgen die wirtschaftlichen, die sportlichen, die gesellschaftlichen, die kulturellen Interessen.
Wird das Team Deutschland auch teilnehmen, wenn es noch keinen Impfstoff gibt?
Da will ich überhaupt keine Prognose jetzt in Richtung Impfstoff oder sonstiger medizinischer Konzepte geben. Am Ende wird, wie im laufenden Jahr, im nächsten Jahr die Frage im Raum stehen, ist die Durchführung und die Umsetzung der Olympischen Spiele nach bestem Wissen und Gewissen für die Weltgemeinschaft möglich, ja oder nein? Wenn ja, dann wird Team D teilnehmen. Wenn nein, dann wird es die Spiele gegebenenfalls nicht geben. Wir hoffen sehr, dass das Erstere der Fall ist und wir freuen uns schon heute auf die Umsetzung im kommenden Sommer.
Herr Hörmann, wenn ich Sie jetzt zum Schluss einmal frage, was Ihre große Lehre für den Sport aus diesen Wochen in dieser Corona-Krise ist, was antworten Sie?
Dass wir in vermeintlich normalen Zeiten all das, was wir haben, insbesondere auch am Sport in seiner vielschichtigen Form haben, noch mehr schätzen sollten, weil uns die aktuelle Pandemie zeigt, wie schnell wir unser Liebstes verlieren können und dass wir gut dran tun, entsprechende Vorsorge für künftige Krisen zu schaffen, weil sich Lebensumstände binnen weniger Wochen, binnen weniger Monate auf eine Art und Weise verändern können, wie man sich's über zahlreiche Jahre oder Jahrzehnte in diesem Ausmaß nicht hätte vorstellen können.
Alfons Hörmann war das, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes bei uns im Deutschlandfunk. Herr Hörmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Der Dank natürlich auch an die HörerInnen fürs Dabeisein. Wenn Sie später eingeschaltet haben oder nochmals zeitsouverän nachhören mögen, dann geht das unter Sportgespräch in unserer Audiothek-App oder als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.